Radio SRF.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Die Zürcher Kantonalbank ist systemrelevant, findet die Nationalbank. Die deutschen Exporte sind ein Systemrisiko, findet die EU-Kommission. Dann der rasant steigende Fischkonsum. Der italienische Fischer beklagt, dass die Beute in den letzten Jahren um die Hälfte abgenommen habe.
La pesca così si è ridotta del 50%.
Schuld sei Brüssel. In der Schweiz nimmt die Migros gefährdete Meerestiere aus dem Sortiment.
Und im letzten Jahr haben wir das Krustentier Bärenkrebs ausgelistet, den Fisch Knurrhahn und die Muschelart Seemandel.
Der gesunde Fischkonsum und die Nebenwirkungen. Dazu unser Schwerpunkt heute. Trend. Am Mikrofon Ivan Lieberherr. Die Zürcher Kantonalbank ZKB ist keine Großbank. Sie darf sich aber groß fühlen, denn seit dieser Woche gilt sie als systemrelevant. Das hat die Nationalbank beschlossen. Damit gelten für sie die gleichen Regeln wie für die UBS und die Credit Suisse. Die Finanzmarktaufsicht verlangt dickere Kapitalpolster und anderes mehr. Das ist nicht ohne Tücken für eine Staatsbank mit Staatsgarantie. Evelyn Kobler berichtet.
Für die beiden Großbanken UBS und Credit Suisse ist das Etikett systemrelevant mehr Bürde als Würde. Sie tun sich vor allem schwer mit den erhöhten Eigenkapitalvorschriften, die sie zu erfüllen haben. Ganz anders ZKB-Chef Martin Scholl. Er schien diese Woche schon fast ein bisschen stolz zu sein auf das neu erhaltene Etikett seiner Bank.
Es wird jetzt offiziell bestätigt, dass die Zürcher Kantonalbank eine bedeutende Bank ist und dass sie damit gewisse Anforderungen erfüllen muss, künftig, die wir, so gehen wir heute davon aus, heute schon erfüllen.
Eigenkapitalpolster? Kein Problem. Liquiditätsreserven? Auf gutem Weg. Geschäftsmodell? Stimmt nach wie vor, sagt Scholl. Kopfzerbrechen bereitet dem Zürcher Bankchef einzig der geforderte Notfallplan. Als systemrelevante Bank muss die ZKB künftig aufzeigen, wie sie im Krisenfall in den Konkurs geschickt werden kann. So fordert es die Bankenaufsicht. Diese Forderung steht aber im Clinch mit der Staatsgarantie, die die ZKB vom Kanton Zürich hat. Und Scholl ordnet noch ein anderes Problem.
Und das ist eben eine total andere Ausgangslage als die Diskussion der beiden Großbanken. Dort ging es ja darum, das Schweizer Geschäft vor dem Ausland zu schützen. Das Auslandgeschäft bindet bei uns praktisch kein Risikokapital. Es ist eine völlig andere Ausgangslage und deshalb ist die Diskussion auch völlig anders.
Wie man eine Bank mit Staatsgarantie in den Konkurs schicken kann, das muss die ZKB nun mit der Bankenaufsicht FINMA ausdiskutieren. Derweil müssen sich auch andere Banken darauf gefasst machen, schon bald das Etikett systemrelevant aufgedrückt zu bekommen. Zwei Geldhäuser stehen dabei im Fokus, sagt Martin Jansen, emeritierter Bankenprofessor der Universität Zürich.
Man spricht ja seit langem, dass auch die Postfinanz relevant ist. Die wickelt irgendwie zwischen 2/3 und 3/4 des gesamten Zahlungsverkehrs ab in der Schweiz. Und wer auch relevant sein dürfte, ist die Raiffeisengruppe.
Die Raiffeisengruppe hat den auch bestätigt, bereits von der Schweizerischen Nationalbank kontaktiert worden zu sein. Die Abklärungen laufen, entschieden ist noch nichts. Bankexperte Jansen begrüßt, dass die Behörden, Nationalbank und FINMA, hier aktiv werden.
Wenn man bedenkt, dass der ganz große Teil der inländischen Banken unter Staatskontrolle oder Staatseigentum steht, die beiden Großbanken sind staatlich garantiert, die Kantonalbanken gehören dem Staat, Postfinanz gehört dem Staat, Regionalbanken gehören teilweise den Gemeinden. Es ist höchste Zeit, dass man sich Gedanken macht, dass die, die Verantwortung tragen, auch die Konsequenzen spüren von Entscheidungen.
Die Schweiz zieht also weitere Lehren aus der letzten Krise, damit der Steuerzahler nicht mehr einspringen muss.
Trend.
In Deutschland brummt der Wirtschaftsmotor. Vor allem die Exportindustrie läuft auf Hochtouren. Doch das gefällt nicht allen. Das deutsche Wirtschaftsmodell steht in der Kritik. Diese Woche gab es einen Rüffel von der EU-Kommission wegen des hohen Exportüberschusses. Was hat die Kommission denn daran auszusetzen, dass Produkte made in Germany auf der ganzen Welt so beliebt sind? Das fragte ich unseren EU-Korrespondenten Urs Bruderer.
Ganz genau genommen war es noch kein Rüffel, es war die Ankündigung einer Untersuchung dieses Exportüberschusses. Die EU ist da in Bezug auf Deutschland immer sehr vorsichtig. Die Kommission hat auch nichts gegen die Exporte Deutschlands. Im Gegenteil, bei der Ankündigung dieser Untersuchung wurde sogar gesagt, man wünsche sich mehr Länder wie Deutschland, die so stark seien im Export. Der Punkt der Kommission ist, wer so viel exportiert, der soll auch importieren und konsumieren. Und von einem wachsenden Konsum in Deutschland könnten dann auch die Euro-Länder profitieren, die immer noch in der Krise stecken und deren Konsum derzeit krisenbedingt sehr reduziert ist.
Aber was kann Deutschland denn dafür, dass es in anderen Ländern nicht gut läuft, dass deutsche Autos gefragter sind als französische?
Ich glaube, es geht der Kommission und auch vielen klugen Ökonomen nicht darum, Deutschland oder sonst jemandem die Schuld zuzuschieben. Es ist keine Frage der Moral, sondern eine Frage des Systems und seiner Mechanismen. Deutsche Politiker sagen ja oft, die anderen müssen halt einfach so wettbewerbsfähig werden wie wir. Was diese Politiker übersehen, ist, dass Wettbewerbsfähigkeit ein relatives Konzept ist. Man kann nur wettbewerbsfähig sein im Vergleich mit anderen. Es kann bei der Wettbewerbsfähigkeit nicht nur Sieger geben, es muss auch immer Verlierer geben. Und was diese Politiker weiter übersehen, wenn immer dieselben die wettbewerbsfähigsten sind, dann gerät das System aus dem Gleichgewicht. Weil diese Länder, die exportieren dann, kommen zu Geld, wollen dieses Geld wieder anlegen und tragen es darum wieder ins Ausland. Und das ist ja grob gesagt einer der Mechanismen, der zur Eurokrise geführt hat. Da haben starke Länder wie Deutschland ihre Produkte verkauft, auch in die schwachen Länder. Und die Einnahmen haben sie dann in Form von Krediten wieder diesen Ländern zur Verfügung gestellt, damit die mit diesen Krediten wiederum ihre Produkte kaufen konnten. Und es ist klar, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann.
Deutschland wird also als Systemrisiko betrachtet. Was schlägt die EU-Kommission denn nun vor? Dass Deutschland Fabriken schließt und zum Beispiel weniger Autos herstellt?
Nein, davon ist nicht die Rede, denn man wünscht sich weiterhin ein exportstarkes Deutschland. Aber Deutschland dürfte zum Beispiel nach langen Jahren der Lohnstagnation endlich die Löhne steigen lassen. Und das ist ja auch ein Thema derzeit in den Koalitionsgesprächen in Berlin. Denn wenn die Deutschen mehr Geld hätten, dann konsumieren sie mehr und dann kaufen sie vielleicht auch mehr Waren aus den anderen Euro-Ländern. Und die wären darum derzeit sehr froh. Weiter könnte Deutschland in seine Infrastruktur investieren. Das hat es offenbar lange nicht mehr gemacht. Und Deutschland kommt ja derzeit sehr billig zu Geld. Die Idee ist, dass Deutschland in dieser Situation sicher nicht zu sehr sparen sollte. Im Gegenteil, vielleicht eher sogar ein bisschen lockerer umgehen mit dem Geld. Und das im Interesse der ganzen Eurozone. Deutscher Konsum und deutsche Importe würden der Eurozone als Ganzes derzeit gut tun. Und drittens könnte Deutschland die Europäische Zentralbank EZB vielleicht sogar sanft dazu ermuntern, eine Geldpolitik zu betreiben, die mehr auf die Krisenländer zugeschnitten ist als die derzeitige Geldpolitik. Das ist natürlich eine heikle Sache. Die EZB ist unabhängig. Aber bis jetzt hat Deutschland in dieser Hinsicht immer eher bremsend gewirkt.
Die EZB-Politik des billigen Geldes, die fördert ja die deutsche Exportindustrie noch.
Sie haben recht, Deutschland profitiert derzeit von einem tiefen Euro. Aber es stimmt eben auch, dass dieser tiefe Euro derzeit für viele Krisenländer immer noch zu stark ist. Das zeigt, dass die EZB derzeit eigentlich einen unmöglichen Spagat machen sollte. Viele Beobachter haben aber den Eindruck, dass die EZB bei dieser unmöglichen Übung eher in Richtung Deutschland nachgibt.
Die Schweiz hat ja auch einen stolzen Exportüberschuss. Hat die EU-Kommission auch die Schweiz ins Visier genommen oder fliegen wir da noch unter dem Radar?
Die EU-Kommission hat uns bis jetzt da nicht kritisiert, obwohl die Schweiz sogar einen höheren Exportüberschuss hat als Deutschland. Aber sie hat diesen Exportüberschuss eben nicht im Verhältnis zur EU. Da ist die Schweiz im Gegenteil sogar im Minus. Das heißt, sie importiert mehr als der EU, als sie exportiert in die EU. Und da kann sich die EU nicht wirklich darüber beklagen.
Informationen und Einschätzungen von Urs Bruderer in Brüssel. Fisch ist gesund. Das verkünden uns Gesundheitsexperten tagtäglich. Mit Erfolg. Der Verzehr von Fisch ist in den vergangenen Jahrzehnten drastisch gestiegen. Allerdings mit verheerenden Folgen für die Fischbestände und die Weltmeere. Mehr dazu in unserem Schwerpunkt nach weiteren wichtigen Meldungen der Woche im Überblick.
Trend, Kurznachrichten
mit Charles Liebherr.
Jean-Marc Hensch soll der neue Direktor von Economie Suisse werden. Das schlägt der Ausschuss des Vorstandes des Dachverbands der Schweizer Wirtschaft vor. Während 17 Jahren arbeitete der 54-Jährige in der PR-Branche, unter anderem in der Geschäftsleitung von Farner. 2003 wechselte Hensch als Direktor zum Verband der Schweizer Gasindustrie, dann 2012 zum Verband für die digitale Schweiz, SWICO. Die Wahl von Hensch ist für Montag vorgesehen. Der Stellenantritt für März 2014. Der Pharmakonzern Novartis verkauft sein Geschäft für Diagnosen bei Bluttransfusionen. Die spanische Grifols bezahlt Novartis 1,7 Milliarden Dollar, wenn die Wettbewerbsbehörden ihre Zustimmung geben. Novartis trennt sich von dieser Sparte und will sich in Zukunft auf drei Bereiche konzentrieren: auf die Hauptdivision Pharma, Augenheilmittel und Generika. Güter aus der EU, die mit hohen Energiekosten produziert werden, dürften in den kommenden Jahren einen schweren Stand auf dem Weltmarkt haben. Die Internationale Energieagentur IEA geht davon aus, dass die Exporte bis in 20 Jahren um 10% zurückgehen. Gegenläufig soll der Trend in den USA, in China, Indien und dem Nahen Osten sein. Hintergrund ist der Umbruch auf dem weltweiten Energiemarkt. Investiert würde vor allem dort, wo vergleichsweise billige Energie zur Verfügung stünde, sagt die IEA.
Trend, Thema.
Fisch statt Fleisch. Was uns Gesundheitsexperten ans Herz legen, ist für die Fischbestände ungesund. Zum Beispiel im Mittelmeer. Italien ist eine wichtige Fischereination. Fisch kommt dort häufig auf den Teller, vor allem bei der Bevölkerung in Küstennähe. Die Fischer dort klagen über eine immer kleinere Beute und sie machen dafür eine verfehlte Fischereipolitik der EU verantwortlich. Aus Rom, Massimo Agostinis.
Gaspare Arancio verlässt jeden Tag um 5 Uhr den Hafen von Genua und fährt mit seinem kleinen Fischerboot aufs Meer hinaus. Nachmittags um 3 kehrt er zurück mit mehr oder weniger reicher Ausbeute. Heute ist er einigermaßen zufrieden. Auf dem Holzboden des Kutters liegen etwa 70 Kilo Fisch.
Ci sono triglie, c'è ruelle, c'è frittura, c'è un po' di zuppa, insomma c'è un misto di pesce.
Meerbarben, Tintenfische zum Frittieren, etwas Garnelen, 2-3 Petersfische. Gaspare Arancio fischt seit über einem halben Jahrhundert. Der Mann mit dem sonnengegerbten Gesicht ist 65 Jahre alt und fährt, seit er 8 Jahre alt ist, zum Fischen. Jetzt will er kürzer treten und hat sein Fischerboot zum Verkauf ausgeschrieben. Ohne Erfolg. Kein Wunder, meint Gaspare Arancio. Sie sind drauf und dran, uns Fischer zu zerstören. Sie, das sind die EU-Politiker in Brüssel.
La pesca così si è ridotta dal 50%. Perché tanta qualità di pesce le perdiamo.
Der Fischfang ist in den letzten Jahren um die Hälfte zurückgegangen. Schuld daran ist die EU. Sie erlaubt nur noch großmaschige Schleppnetze, um die kleinen, jungen Fische zu schonen. Sehen Sie, wie groß diese Maschen sind. Wir verlieren mit diesem Netz nicht nur die kleinen, sondern auch die mittelgroßen Fische. Die EU-Norm mag für den Atlantik geeignet sein, wo große Fische wie Seehechte oder Heringe gefangen werden. Für das Mittelmeer und seine viel kleineren Fische taugt dieses Netz nichts. Es ruiniert uns.
Ma vede com'è larga. E qui noi perdiamo tanti pesci.
Gaspare Arancio gibt aber zu, schon bevor die EU die Maschen der Schleppnetze normierte, sei der Fang zurückgegangen. Seit 20 Jahren fischt er immer weniger aus dem Meer vor Genua. Silvio Greco ist einer der bekanntesten Meeresbiologen Italiens. Jahrelang forschte er am Südpol, jetzt unterrichtet er unter anderem an der Universität Neapel. Greco macht nicht auf Alarmismus, aber er sagt, die Lage ist sehr ernst.
Il dato che ci fa capire che ci sono dei problemi nel pianeta rispetto alla pesca qual è? È il fatto che alcuni paesi da un paio d'anni, da almeno 2 anni, stanno tentando di andare a pescare in Antartide.
Es gibt ein Alarmzeichen, das uns endlich wachrütteln sollte. Seit einigen Jahren tauchen immer häufiger riesige industrielle Fischfangschiffe am Südpol auf, obwohl das Fischen dort verboten ist. Dass die Fischindustrie den weiten Weg an den Südpol auf sich nimmt und sich weder vom Packeis noch vom kategorischen Fischverbot abhalten lässt, zeigt, wie stark die übrigen Weltmeere bereits leergefischt sind. Für das antarktische Ökosystem ist diese industrielle Fischerei eine Tragödie. Die Fische der Antarktis entwickeln und pflanzen sich wegen der Kälte sehr langsam fort. Die Fischbestände in der Antarktis werden darum noch schneller zusammenbrechen als jene in den übrigen Meeren. Das ist sehr besorgniserregend.
Però fatto sta che questo è il segnale che ci fa capire come proprio siamo in una brutta situazione.
Der Fischkonsum hat sich laut der UNO-Welternährungsorganisation FAO in den letzten 30 Jahren verdoppelt. Zum einen, weil die Weltbevölkerung stetig zunimmt, zum anderen, weil wir immer mehr Fisch pro Kopf essen. Hinzu kommt ein dritter Punkt. Der allergrößte Teil des Fischfangs landet nicht auf unseren Tellern, sondern wird zu Fischmehl verarbeitet. Ein absurder Kreislauf ist hier im Gang. Die Fische werden gefangen und zu Mehl verarbeitet, um die Fisch- und Tierzucht mit billigem Fischmehl zu beliefern.
Jede Schweizerin und jeder Schweizer essen pro Jahr 9 Kilo Fisch. In den Fischauslagen in den Läden finden Sie immer öfters Tiere aus der sogenannten nachhaltigen Fischerei. Die Migros, nach eigenen Angaben die größte Verkäuferin von Fisch und Meeresfrüchten in der Schweiz, sie will bis ins Jahr 2020 nur noch nachhaltigen Fisch anbieten. Heute sind es bereits über 90%. Doch was heißt das, nachhaltige Fischerei? Ist das Wildfang oder Zuchtfisch? Das fragte ich Sandra Hinni. Die Meeresbiologin ist Spezialistin für nachhaltige Fischerei beim Migros-Genossenschaftsbund.
Generell kann man nicht so einfach sagen, dass zum Beispiel Zuchtfische nachhaltiger sind als wildgefangene Fische. Und deshalb muss man eigentlich jedes Produkt individuell auch beurteilen. Also für unser Generation M-Versprechen haben wir das so definiert, dass nur noch Fische und Meeresfrüchte angeboten werden, welche gemäß WWF als akzeptabel oder empfehlenswert eingestuft werden. Im Bereich Wildfang konzentrieren wir uns hauptsächlich auf das Label MSC. MSC lobt ja alle nachhaltigen Produkte, also aus Wildfang aus. Und auch bei Zucht fokussieren wir uns auf die Nachhaltigkeitslabels ASC und Bio. Diese überprüfen, ob bestimmte Richtlinien eingehalten werden und zeichnen dann diese Produkte mit dem ASC-Logo aus.
Zu den beliebtesten Fischen auf Schweizer Tellern gehört ja der Lachs, aber gerade der Lachs hat offensichtlich eine äußerst schlechte Nachhaltigkeitsbilanz, sagt man. Stimmt das?
Nein, das stimmt nicht wirklich. Also vor allem bei Wildlachs ist es so, dass die Fische in der Natur heranwachsen und dann werden sie gefangen und daher belastet es die Umwelt kaum. Aller frische Lachs, den wir in der Migros anbieten, ist aus Wildfang. Und auch bei Zuchtlachs ist es so, dass ein Umdenken stattgefunden hat. Es gibt mittlerweile auch Bio-Lachszuchten und diese belasten ja die Umwelt nicht, weil sie sehr naturnah und umweltschonend produzieren. Und auch viele konventionelle Zuchten sind daran umzustellen auf ASC. Also ASC ist ja das nachhaltige Zuchtlabel. Und auch ASC kontrolliert, ob Richtlinien eingehalten werden zu zum Beispiel Wasserqualität und welches Futter benutzt wird.
Man sagt ja immer, um ein Kilo Lachs auf dem Teller zu haben, braucht es etwa 10 Kilo Fischfutter. Also wäre das ja nicht nachhaltig. Stimmt diese Regel nicht?
Also 10 Kilo Wildfutter ist wahrscheinlich etwas übertrieben. Es ist mehr so 2 bis 4 Kilogramm, je nachdem. Aus diesem Grund setzen wir sehr stark auf diese Zuchtlabels wie Bio und ASC, weil dort sehr genau kontrolliert wird, welches Futter eingesetzt werden kann. Bei Biozuchten ist es ja Biofutter oder nachhaltiges Fischmehl aus Futterresten. Und bei ASC wird auch kontrolliert, dass das Futter aus nachhaltigen Quellen stammt.
Die Migros beteuert, sie verkaufe keine Fischarten, die vom Aussterben bedroht sind. Können Sie dieses Versprechen einlösen? Welche Fische gibt es beispielsweise nicht mehr im Angebot?
Die Migros hat ja eine strategische Partnerschaft mit dem WWF und vor allem im Bereich Fisch arbeiten wir sehr eng zusammen. Also der WWF ist jedes Jahr bei uns im Haus und kontrolliert unser gesamtes Seafood-Sortiment. Und im letzten Jahr haben wir zum Beispiel das Krustentier Bärenkrebs ausgelistet, den Fisch Knurrhahn und die Muschelart Seemandel.
Gibt es denn eine Verschiebung von den Meeresfischen hin zu Süßwasserfischen?
Nein, das ist nicht wirklich so. Also der Grund dafür ist, dass es schlicht und einfach nicht genug Süßwasserfische gibt, um den Bedarf abzudecken. Aus diesem Grund haben wir nach wie vor hauptsächlich Meeresfische. Also der Anteil an Süßwasserfischen macht nur etwa 5-10% aus im ganzen Sortiment.
Sagt die Meeresbiologin Sandra Hinni, die beim Mikrogenossenschaftsbund arbeitet. Welche Fische darf man ohne schlechtes Gewissen verzehren? Das haben wir auch in Italien nachgefragt. Nochmals Massimo Agostinis.
Der italienische Meeresbiologe Silvio Greco kann und will kein Urteil abgeben über das Mikrofischangebot. Sein Tipp an die Konsumentinnen und Konsumenten.
Ma guardi, la prima cosa da fare è scegliere cosa si mette nel piatto, perché questo è dal punto di vista della pesca una valenza straordinaria.
Wir sollten Fische essen, die einen kurzen Lebenszyklus haben und sich deshalb schnell fortpflanzen. Viele kleine Fische, die nahe an der Wasseroberfläche leben, zählen zu diesen Fischen, zum Beispiel Makrelen oder Sardinen. Wer eine Sardine isst, kann davon ausgehen, dass sie sich schon einmal fortgepflanzt hat. Beim Thunfisch ist das schon fraglicher, da er erst nach 8 Jahren geschlechtsreif ist. Die kleinen Fische mit kurzem Leben sind übrigens auch gesünder, weil sie weniger Zeit haben, Giftstoffe aus dem Meer aufzunehmen. Je größer der Fisch, desto mehr ist er kontaminiert. Ein dritter Vorteil ist, dass kleine Fische viel billiger sind. Sie mögen zwar mehr Gräte haben, sind deswegen aber nicht weniger schmackhaft. Ein weiterer Rat von Silvio Greco: Wie Obst und Gemüse haben auch Fische ihre Jahreszeiten. Es empfehle sich, die jeweils saisonalen Fische zu kaufen und abzuwechseln. Allein im Mittelmeer leben um die 270 Fischsorten, wovon 90 als Speisefische gelten. Begehrt sind aber nur etwa 10 davon, darunter der Thunfisch und der Schwertfisch, die wegen ihrer Beliebtheit unter Druck sind. Vom allseits beliebten Pangasiusfisch rät Silvio Greco zudem ab. Sein Nährwert sei tief, die Aquakulturen in Südostasien entsprechen selten den Standards. Fische aus Zuchtbetrieben, möchte man eigentlich meinen, müssten unbedenklich sein. Doch auch da hat Silvio Greco einen Einwand.
L'acquacultura non è la soluzione per l'overfishing. L'acquacultura è uno dei problemi.
Fischzuchten sind häufig keine Lösung. Zunächst, weil nur ganz wenige Fische überhaupt gezüchtet werden können. Zudem, Aquakulturen entlasten die Wildtiere häufig nicht. Im Gegenteil, sie verstärken den Druck auf die anderen Fische. Denn in den meisten Fällen werden Zuchtfische mit Fischmehl gefüttert.
La grande quantità di pesce selvatico è pescato per fare il mangime per l'acquacultura.
Kategorisch nein, sagt Silvio Greco darum zu einem Fisch, den es früher als Luxus einmal im Jahr an Weihnachten gab und der heute in fast jedem Sandwich, an jeder Pasta oder in jedem Salat steckt, der Lachs. Während der Wildlachs im Atlantik praktisch ausgerottet und im Pazifik immer weniger zu finden ist, verschlingt der Zuchtlachs Unmengen an Fisch. Für jedes Kilo Zuchtlachs braucht es 4-10 Kilo Wildfisch. Nur in den allerwenigsten Zuchten wird der Lachs mit Speiseabfällen gefüttert. Trotz aller Logos und Zertifikate, Lachs ist für Silvio Greco nie ein nachhaltiger Fisch und gehört deshalb von unseren Tischen verbannt. Ein wahres Drama für den Fischbestand insgesamt ist, dass die Konsumentinnen und Konsumenten immer die gleichen Fische verlangen. Forelle, ein paar Plattfische, Pangasius, Seeteufel, Thunfisch, Kabeljau und eben der Lachs. Damit hat es sich weitgehend. Sie gefallen, da sie schnell zubereitet sind und wenig Geräte haben. Der Druck auf diese Fischarten ist aber immens. Würden wir unsere Vorlieben etwas ausweiten, hätten wir mehr Abwechslung im Teller und würden erst noch Gutes tun für die Fische und Weltmeere. Italien hat deshalb in den 80er Jahren eine weit beachtete Kampagne lanciert, erinnert sich Ettore Janni, Chef des italienischen Fischerverbandes Lega Pesca.
Abbiamo esperienze positive, la facemmo con il cosiddetto pesce azzurro.
Damals lancierte der Staat eine Kampagne, um den Verkauf des Pesce Azzurro, also vor allem der Sardelle, zu fördern. Diesen Fisch aß man früher in ganz Italien, doch plötzlich war er von unseren Tellern verschwunden. Er galt als Fisch der Armen und wegen der feinen Gräte als mühsam zum Zubereiten. Das Mittelmeer ist aber voll von ihm. Um das Image der Sardelle aufzupolieren, machten Filmsternchen, Fußballer und sonstige prominente Fernsehwerbung für diesen vergessenen Fisch. Heute isst man ihn wieder und er gilt als Köstlichkeit.
Oggi siedono al tavolo facendo da padrona, non da pesce povero.
Die TV-Kampagne war nur das äußere Merkmal. Dahinter kam eine ganze Maschinerie in Gang. Die Fischer sorgten dafür, dass zum Zeitpunkt der Kampagne die Sardelle auch gefangen wurde. Der Fischhandel inklusive Großverteiler nahmen sie in ihr Sortiment auf. Und die Italienerinnen, sie kauften den Fisch und ihre Männer und Kinder aßen ihn. So müsste es wohl auch in Resteuropa funktionieren, wenn vergessene Fische wieder populär gemacht werden sollen, um den Druck auf die meistgegessenen Arten wegzunehmen. Also lernen, wie eine Gelbstriemenbrasse, eine Meeresche oder Bastardmakrele riecht und zubereitet werden kann und um welche Jahreszeit man sie am besten isst.
Das war ein Bericht von Massimo Agostinis.
Trend zum Schluss.
Schlafende Hunde soll man nicht wecken, heißt es. Aber schlafende Haie? Nun, die Briten haben es getan diese Woche. Waking Shark, erwachender Hai, so der Name einer großen Übung, um zu testen, ob die Banken in der City gewappnet sind gegen Cyberattacken von kriminellen Hackern, die alles lahmlegen wollen, Konten plündern oder Geschäftsgeheimnisse ausspionieren, womöglich sogar im Auftrag anderer Staaten. Tausende Leute waren beteiligt, von der Notenbank über die Finanzmarktaufsicht bis zum Finanzdepartement. Die Abwehr von Cyberattacken ist für den Londoner Bankenplatz fast schon gleichbedeutend wie die Eigenkapitalausstattung oder die Liquidität der Institute. Waking Shark, eine Art Zivilschutzübung, die dem Schweizer Finanzplatz auch gut tun würde. Doch bevor sich die Banken hierzulande mit den Fragen der Zukunft auseinandersetzen, müssen sie erst noch die Probleme der Vergangenheit abarbeiten. Diese Hunde hat man wohl zu lange schlafen lassen. Das war's für heute. Uns gibt's in einer Woche wieder. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Oder rund um die Uhr im Internet. srf.ch. Den Trend finden Sie oben rechts bei den Sendungen.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.